Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Er ist gar nicht dabei bei den World Open in Yushan und trotzdem können wir heute ein bisschen über Ding Junhui sprechen, denn er wird sich heute bedanken können oder hat wahrscheinlich zwei weitere Spieler auf seine Weihnachtskartenliste genommen, denn er kann jetzt mit dem Crucible planen. Warum das so ist und wer die 16 Spieler im Achtelfinale der World Open in Yushan sind, das werden wir hier besprechen bei Total Clearance und das tue ich, Christian Oehmicke, auch heute wieder mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
Hallo Christian, ja, ich möchte mit Aalen werfen, wenn du schon wieder sowas sagst. Ich hatte jetzt so ein paar Sekunden während deiner Anmoderation Zeit, mir zu überlegen, womit ich vom Thema Ding Junhui ablenken möchte. Hab mich jetzt entschieden für die Nachwirkungen des gestrigen Tages. Ja, weil heute war der Emo-Tag im Snooker. Jetzt haben sie sich gemeldet. Die ganzen Leute, die stundenlange Matches überstanden haben in den Q-Tour Global Playoffs, die gekämpft haben und souverän unterwegs waren und dann doch noch fast eingeholt wurden und dann doch überholt haben wieder und dann am Schluss gewonnen haben ihre Tourkarten. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ne? Da haben wir die Fotos gesehen mit den Partnerinnen. Da haben wir die emotionalen Dankeschöns gesehen an diejenigen, die sie unterstützt haben. Ja, das ist ja auch was man im Snooker immer wieder merkt. Ne? Die Unterstützung ist schon, also kann schon auch was. Ne? Das ist auch wichtig, wenn du da den ganzen Tag, also das stelle ich mir immer so vor, ne? Wenn du so viel Zeit ohne Tageslicht an so einem Tisch verbringst. Ich glaube, das ist schon echt wichtig und das sprudelt auch aus den Leuten so raus in so einem Moment, ne? Dass die dankbar sind, dass sie Leute um sich rum haben. Und das fand ich so schön zu sehen. Da haben sich alle gegenseitig gratuliert. Und Anthony Hamilton auch am Start hat sich für Ashley Hugel gefreut, den er ja auch so unterstützt. Also ja, alle haben sich für viele gefreut, haben auch mit den anderen mitgelitten. Ne? Bei Peter Devlin, ich glaube, das war Jamie Clark, der da auch kommentiert hatte und meinte, Mensch, ne, ist hart. Ja, also einfach so diese kleinen schönen Gesten, die sich da gezeigt haben und die uns nochmal, finde ich, haben mitfreuen lassen mit denjenigen, die es jetzt zurück auf die Tour geschafft haben über die Q-Tour Global Playoffs. Über die ja auch Flo letztes Jahr eben auf die Tour gekommen ist. Und das ist mir auch erst nach unserer Sendung gestern so richtig bewusst geworden, dass er quasi nicht datumsmäßig, aber emotional am Jahrestag seines Profi-Werdens dann im TV zum ersten Mal am ganz, ganz großen TV-Tisch gegen die Nummer 1 der Welt gespielt hat, oder? Es ist schon ein absolutes Märchen. Es, ja, und sogar ein Frame gewonnen hat. Das können auch nicht alle von sich behaupten. Und ja, meine Güte. Also ich bin immer noch emotional, ob des gestrigen Tages. Und da ging es nicht nur mir so, wie man heute diversen Social-Media-Posts entnehmen konnte.
Apropos Ding Junhui. Ja, wir müssen ja den Bogen jetzt kriegen irgendwie. Der muss erstmal noch nicht in die Q-Tour und muss es wahrscheinlich, also zumindest das wünsche ich mir jetzt wirklich nicht für ihn, muss es dann hoffentlich auch innerhalb der nächsten 3-4 Jahre nicht. Aber er wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Saison aus den Top 16 rausfallen und das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich habe schon mal eine halbe Saison lang behauptet, dass Ronnie O'Sullivan ja bald die Nummer 1 ist, ne? Man erinnert sich. Also bin ich da mal vorsichtig. Aber er kann jetzt auf jeden Fall fürs Crucible planen und das ist eigentlich ein kleines Wunder, denn vor von einem Monat sprach da noch sehr wenig dafür. Er hatte ja die Players Championship verpasst und musste dort also schon zugucken, hatte für die Welsh Open nicht gemeldet und die Quali für die World Open nicht geschafft. Das heißt, Ding Junhui hat im World Grand Prix sein letztes Match erstmal vor der WM gespielt und hatte eigentlich 2-3 Leute hinter sich in der Weltrangliste, wo man dachte, okay, die könnten den unter Umständen noch einholen. Namentlich Stuart Bingham und Jack Lisowski. Jetzt hat Jack Lisowski ja sogar ein bisschen ernst gemacht bei den Welsh Open. Ist ja da recht weit gekommen. Aber heute sind da beide ausgeschieden bei den World Open. Und da kann quasi Mark Allen und oder können sich Mark Allen und Wuisa jetzt schon mal freuen auf die Weihnachtskarte von Ding Junhui, denn es müsste jetzt schon sehr, sehr viel passieren, dass der sich noch, dass der noch aus den Top 16 rausfällt.
Ja, schön, Mensch. Ach. Ja. Da weiß ich auch schon, in welcher Session er spielt, nämlich Sonntagnachmittag, da habe ich nämlich mein Ticket. genau. So, ja. Stuart Bingham ist ein Phänomen, finde ich, schon immer gewesen. Wir denken an TikTok zurück, wir denken an selten dämliche Sperrungen zurück. Wir denken an seinen WM-Titel immer sehr, sehr gerne zurück. Und irgendwie, Christian, ich weiß nicht, dass der ums Crucible mitgespielt hat, also um die direkte Setzliste mitgespielt hat, das erscheint mir genauso unwahrscheinlich, wie dass er es jetzt dann so knapp nicht geschafft hat. Also ich bin in beide Richtungen überrascht, verstehst du? Auf der einen Seite denke ich mir so, wie der Stuart Bingham, der ist ja echt gut unterwegs gerade, der, also ist total verwunderlich, dass der jetzt nicht in den Top 16 ist. Und dann aber auch, der Stuart Bingham ist so knapp dran gewesen an den Top 16. Also in mir passiert alles gleichzeitig. Das kann nur Stuart Bingham in mir auslösen.
Das ist ja schön, was so Stuart Bingham alles noch in dir auslösen kann. Ja, also was man natürlich sagen muss dazu ist, 100% safe ist die ganze Sache noch nicht. Ne? Also ich meine, rein theoretisch könnten Zhang Anda oder ein Zhu Yulong unter Umständen sogar eigentlich ein Gary Wilson.
Oh Gott, das wird immer besser.
Ja, das tut mir ja leid. Die könnten rein theoretisch noch an ihm vorbeiziehen, aber dazu müssten sie jetzt entweder eins schaffen, nämlich sich für die Tour Championship noch zu qualifizieren, und dazu müssten sie jetzt diese Woche sehr weit kommen. Ich glaube, im Fall von Gary Wilson wahrscheinlich sogar mindestens das Finale. Und dann müssten sie bei der Tour Championship auch noch mal ziemlich weit kommen. Oder irgendeiner von denen müsste jetzt die World Open gewinnen. Da gibt es ja 175.000 Pfund. Oder eben dann die Tour Championship gewinnen. Da gibt es ja auch eine Menge Preisgeld. Also unrealistisch ist es natürlich nicht. Ein Zhang Anda, ein Zhu Yulong, die können sicherlich mal einen Titel holen. Auch ein Gary Wilson, wobei sind nicht die Scottish Open. Aber es ist nicht unmöglich. Aber es ist leider, oder was heißt leider, aus Sicht der Ding Junhui-Fans, natürlich in dem Fall nicht leider. Es ist unwahrscheinlich, also ich gehe davon aus, er kann mit dem Crucible planen. Und jetzt gehen wir auch mal rein in die Matches, die Grundlage dafür waren. Die fanden nämlich beide heute Vormittag statt. Und Jack Lisowski und Stuart Bingham verloren diese Matches jeweils. 1-5 hat Lisowski gegen Mark Allen verloren und 4-5 hat Stuart Bingham gegen Wu Yiza verloren. Und das deutlich unterhaltsamere Match war das mit Beteiligung von Stuart Bingham.
Ja, das stimmt, weil das Mark Allen-Jack Lisowski-Match, das war sehr uninspiriert. Bis auf den ersten Frame, da ging Mark Allen raus mit der 122. Da dachte man sich, okay, guten Morgen, hat sich gelohnt, früh aufzustehen und so. Also jetzt aus kontinentaleuropäischer Zeitzonensicht. Und dann ist den beiden nicht mehr so viel eingefallen eigentlich im Matchverlauf. Also Jack Lisowski hatte einen guten Frame, den hat er dann auch gewonnen. Und ja, also Mark Allen hat sich dann aber auch wiederum nicht überarbeitet, um das Match zu gewinnen. Ja, also nee, uninspiriert, gehen wir schnell rüber, gehen wir direkt zu Weezer und Stuart Bingham, denn das war ein absolutes Break-Festival, ne? Also die haben sich die Bälle um die Ohren geschossen, und das ist ja auch der Stuart Bingham, den wir kennen und mögen, und wir wissen ja, was für Probleme er auch mit den Augen hatte, vielleicht manchmal immer noch hat, ne? Aber wir freuen uns, glaube ich, alle, dass er wieder so da ist, dass er eine 111 spielt, aber es ging halt in den Entscheidungsframe und den hat er nicht geholt. Ich meine, auch Frame 2 natürlich ganz schön würzig gewesen, ne? Weezer mit der 57 und dann Stuart Bingham holt sich aber den Frame noch. Huiuiui. Also das war schon cool. Der Stuart Bingham, der hat nochmal gezeigt, dass er mal Weltmeister war, ne? Das hat mir Spaß gemacht, auch wenn es am Schluss nicht ganz gereicht hat. Aber der hat schon von diesem 50er-Break-Ensemble da von Weezer hat er sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, ne? Das war schon cool.
Weezer wird morgen im Achtelfinale auf Kyron Wilson treffen. Der gewann mit 5-1 heute gegen Alan Taylor. Bisher noch wenig Probleme diese Woche für Kyron Wilson. zwei souveräne Siege geholt. Der ist ja zur Erinnerung auch noch nicht für die Tour Championship qualifiziert, hat er ja die Players Championship auch schon verpasst. Also der muss auch hier, ich glaube sogar auch den Titel holen, mindestens Finale. Ich glaube aber, er braucht sogar den Titel, um in die Tour Championship reinzukommen. Also hat noch ein bisschen was zu tun. Mark Allen wird morgen treffen auf Julio Long. Der gewann auch souverän heute 5:1 gegen Xu Yishen. Und dann wird es ein hochkarätiges Duell geben im Achtelfinale zwischen Ronnie O'Sullivan und Sean Murphy. Die gewannen beide heute sehr, sehr schnell und sehr souverän. Ronnie O'Sullivan 5-0 gegen Matt Selt, Sean Murphy 5-1 gegen Xu Zi. Und beide waren wieder in sehr guter Breakbuilding-Laune. Und ich hatte das Gefühl, Sean Murphy, der war ja auch im letzten Frame dann wieder auf Maximum-Kurs. Ich glaube, er hat gelb dann verschossen, was eigentlich ein sehr machbarer Ball war. Werden wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen. Aber ich habe das Gefühl, er wollte nicht nochmal so ein Decider-Drama wie gegen David Lilly.
Ja gut, das kann ich gut nachvollziehen. Ne? Ja, das war natürlich ein absolutes Highlight, aber lass erstmal noch zurück zu Ronnie O'Sullivan gegen Matt Selt, weil das ist schnell abgefrühstückt. Da können wir über Ronnie O'Sullivan sprechen, weil Matt Selt auch einfach gar nicht stattgefunden hat in dem Match. Der war nicht da, der war nicht anwesend. Ronnie O'Sullivan schon, und zwar konzentriert und sehr, sehr gut. Ne? Also ich fand das eine schöne Beschreibung von WST zu seiner 138, ne, das war Vintage Ronnie O'Sullivan. Das ist schön, das wollen wir ja alle sehen, ne? Auch wenn wir berechtigterweise auch kritisch gegenüber Ronnie O'Sullivan und seinen diversen Verhaltensweisen sind. Das geht uns auch so, Christian, oder? Wir gucken das gerne, eine 138 von Ronnie O'Sullivan. Und ich freue mich auch für seine Fans, wenn er das im Crucible zeigen kann. Also gerne, ja. Ne? Und davon, also wir haben gute Sachen gesehen von Ronnie diese Woche. Und ja, dann gehen wir zurück zum Kollegen Sean Murphy. Der hat den Stolperstein Juicy aus dem Weg geräumt mit 5-1. Juicy ist ja wirklich jemand, da kann es ganz schnell ganz schlecht laufen für dich, obwohl du vielleicht nicht damit rechnest. Und Sean Murphy, ja, dem ging das im ersten Frame noch so, aber dann hat er nicht mehr zurückgeguckt. Ne? Also die restlichen Punkte, die der gute Jussi im Match holen konnte nach dem ersten Frame, das hätte vielleicht so für einen Frame gegen Peter Lyons gereicht, vom Scoring her, aber für viel auch nicht. Ne? Also 3 Frames ist er komplett ohne Punkte geblieben. Und ja, Sean Murphy, ein Break nach dem anderen rausgeballert. 84, 117, 61, 59. Und es war genauso, wie man sich's vorstellt. Das waren schöne Sean Murphy Breaks. Und dann halt im letzten Frame die Chance auf das Maximum Break. Ronnie war gescheitert. Das stachelt den Sean Murphy ja auch nochmal extra an. Oder jetzt die Person zu sein, die das erste Maximum Break der Woche macht. Wir sind schon dabei zu sagen, das erste Maximum Break der Woche. und dann spielt der, und das hat er nach im Interview auch gesagt, so viele schwere Bälle, auch vielleicht gar nicht mal lehrbuchartige Bälle, um auf diesem Maximum-Kurs zu bleiben, und klammert sich an dieses Maximum-Break. Und dann sind alle Probleme aus dem Weg geräumt und dann verschießt er. Hat er selbst gesagt, ne? Dann war die Konzentration irgendwie weg, dann hat er es verdaddelt. Das war wirklich ein verdusseltes Sean Murphy Maximum-Break-Ding. Das erinnerte mich ein bisschen immer an die letzte Schwarze von Tipchai Onu, ehrlicherweise.
Ach, erinnere mich nicht an Tapchaya Onu und seine vergebenen Versuche auf die letzte Schwarze bei Maximum. Also der hat ja inzwischen Gott sei Dank sehr viele Maximums dann schon nachgelegt. Ansonsten wäre das sehr frustrierend. Man bringt ihn ja da immer noch sehr viel mit in Verbindung. Ronnie O'Sullivan, wie gesagt, es ist ja für ihn dann auch die World Open jetzt das letzte Turnier dann vor der WM. Für die Tour Championship hat er ja nicht gemeldet. Also werden wir sehen, ob wir ihn in dieser Woche vielleicht dann gegen Sean Murphy morgen schon zum letzten Mal sehen vor der Weltmeisterschaft. Sean Murphy da sicherlich ein bisschen der Favorit, wenn man die Leistungen dieser Saison bisher betrachtet. Ansonsten in der oberen Draw-Hälfte wird es noch ein Duell geben und das könnte nicht randommäßiger sein. Auf der einen Seite haben wir einen Mann aus Lettland, nämlich Artemis Cicins, der zum ersten Mal überhaupt im Achtelfinale eines Ranking-Events steht. Der hat heute Luca Brissell mit 5:1 aus der Arena geschossen. Und auf der anderen Seite, wenn wir von random reden, welchen Spieler könnte man meinen? Natürlich Ryan Day. Denn Stan Moody, der gestern noch so grandios gegen John Higgins gespielt hat, hat dann heute, genau, mal eben gegen Random Player Number 147, Ryan Day, verloren.
Ja, ganz genau. Völlig verrückt, ne? Also da reibst du dir die Augen, wenn du hinguckst. Artemis Gigi gegen Luca Brissell 5-1. Und Luca Brissell vorher noch Story gepostet, hier Warm-up und so weiter. Ja, das hat nicht funktioniert. Artemis Gigi war einfach cool. Der war einfach cool. Zweiter Frame. Na, erster Frame ging schon an ihn. Zweiter Frame, Luca Brissell mit der 66, lässt er an sich abprallen. Wo kommt denn das her? Plötzlich, ne? Jetzt erstes Achtelfinale für den. Ja, packt er nämlich im dritten Frame, also nicht nur holt er sich den zweiten Frame, noch knapp. Im dritten Frame spielt er eine 73. Dann kommt Luca Brissell mit der 72. Sag mal, Freunde hier, ne? Bisschen Respekt vor einem Ex-Weltmeister. Mittlerweile schon wirklich sehr Ex-Weltmeister. Und dann, aber Artemis Gigins holt sich die Kontrolle über das Match zurück. Denkt sich, ich lag ja schon 3-0 vorne, 3-1, was soll's. Holt sich den fünften Frame und beendet das Match dann mit einem Century Break, mit der 104 aus der ersten Chance im sechsten Frame. Wo sind wir denn? Wie cool ist das denn? Unfassbar. Respekt dafür. Es ist, ich freue mich wahnsinnig auf dieses nächste Match. Hätte mich noch mehr gefreut, wenn es gegen Stan Moody gewesen wäre. Aber was wäre das für ein Schmankerl-Achtelfinale gewesen? Natürlich eins weit ab vom TV-Tisch, weil wen interessieren schon junge Spieler? Aber es wäre ein absolutes Highlight gewesen. Jetzt haben wir Ryan Day. Das kann ein absolutes Highlight oder das schlechteste Match der Snooker-Geschichte sein. Wobei das gerade auch durch Peter Lyons und Barry Pinches belegt wurde. Wieder frisch, deswegen, wir wissen es nicht. Ja, aber Ryan Day oder Stan Moody, ich weiß auch nicht, auf wen ich jetzt eigentlich hier reagieren soll. Es sind Sachen passiert, die passieren, wenn man gegen Ryan Day spielt. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
Also das, die obere Draw-Hälfte, die wird dann morgen früh ab 7 Uhr gespielt, 7 Uhr deutscher Zeit. Und in der unteren Draw-Hälfte ist heute Nachmittag, die heute Nachmittag gespielt wurde, war irgendwie deutlich weniger Spektakuläres drin, obwohl es der einzige Decider war, den wir heute gesehen haben. Der zweite, neben Wu und Bingham. Aber Robbie Williams gegen Danny Wells, ja, okay, war jetzt vielleicht nicht unbedingt das absolute Highlight-Match. Danny Wells ist raus, Robbie Williams hat das gewonnen und wird morgen auf Judd Trump treffen, der ein bisschen gebraucht hat heute gegen Jackson Paige, aber dann auch wieder den Turbo gezündet hat. Also so langsam kommen auch die Centuries wieder bei Judd.
Das stimmt, aber die Centuries kamen halt auch bei Robbie Williams, damit der 136 direkt im ersten Frame. Und ich weise da mal so besonders gerne drauf hin, auch Daniel Wells, der leider verloren hat, ich freue mich ja immer, wenn der gewinnt, hat eine 98 gespielt. Ja, dass wir nicht vergessen, diejenigen, die nicht am super ausgeleuchteten TV-Tisch stehen, im ganz großen Rampenlicht, die spielen auch fantastische Breaks. Deswegen mein persönliches Anliegen, die nochmal zu erwähnen. Aber ja, Judd Trump, super. Judd Trump auch mit tollen Breaks. Und die kamen dann nach so ein bisschen einem verhaltenen Start. Frame 1, was war da los? Ne? Jackson Paige hat ihn dann noch abgefieselt mit der 66. Und so ein bisschen hin und her, ein bisschen klein am Anfang. Auch der zweite Frame, der hätte von Lines Pinches sein können, zumindest was die Scoreline betrifft. Ne? Aber dann ging es dann los ab Frame 4 bei Judd Trump. Da kam der Turbo, die 118, die 101 und dann zweimal eine 55. Das kam mir vor wie bei Weeza, ne? Mit diesen 50er-Breaks. Was wollen die da? Aber es hat gereicht, um den Frame jeweils zu gewinnen. Mit so ein bisschen anderen Punkten, die er auch noch gesammelt hat. Und ja, so war es dann, ein 5-2. Judd Trump, ich habe da wirklich großen Respekt vor. Also, wir sind jetzt nicht der Podcast, wo wir uns über Dubai-Influencer lustig machen, ne, und da irgendwie schadenfroh sind. Wir sind der Snooker-Podcast und Judd Trump, einer unserer sehr geschätzten, respektierten Snookerspieler, wohnt ja in Dubai. Oh, Matt Zelt ja auch, der ist ja extra da auch hingezogen. Ne? Der hat sich, weiß nicht, ob der sich geäußert hat, aber bei Judd Trump hat man es ja mitbekommen, ne, dass der im Moment gerade gar nicht weiß, wohin mit sich. Und wäre schwierig, da jetzt natürlich zurückzugehen, hat dann so ein bisschen überall in Asien Zeit verbracht. Also natürlich Judd Trump tendenziell auf der Seite der Leute, wo man sagen würde, irgendwo Luxus-Logistik-Probleme. Aber Wahnsinn, ne? Das ist nicht einfach, und zwar für niemanden. Ja. Und das in so einer Saisonphase. Also von daher, ich habe da großen Respekt vor, dass der, wie der mit diesem privaten Druck, den er sicher haben muss, und dieser verqueren Situation, furchtbaren Situation da auch umgeht. Ja, also da muss man sich erstmal so hinstellen und den Jackson Paige so nach Hause schicken.
Auf jeden Fall. Also, das hat er sehr gut gemacht. Trifft dann, wie gesagt, auch morgen auf Robbie Williams. Ansonsten gab es sehr viele souveräne Siege dann auch in der unteren Draw-Hälfte. Gary Wilson gewann 5-1 gegen Ian Burns, genau mit dem gleichen Ergebnis auch. Zhao Shintong gegen Sam Craigie und Tab Chaonu gegen Michael Holt. Gary Wilson und Zhao Shintong werden dann auch morgen aufeinandertreffen. Welten quasi, die da gegeneinander spielen werden. Und Tab Chaonu wird gegen Marco Fu spielen. Auf das Match freue ich mich jetzt schon mega doll. Marco Fu hat 5-3 heute gegen Martin O'Donnell gewonnen. Und ich habe gerade mal überflogen, wenn ich mich nicht irre, ist es das erste Achtelfinale für Marco Fu, seitdem der jetzt wieder auf der Tour zurück ist.
Da freuen wir uns, glaube ich, alle, ne? Also auch wieder sehr elegant gespielt gegen Martin O'Donnell. 74, 87, 75, 99. Ja, das war schön. Also muss ich auch als großer Martin O'Donnell-Fan und Fan der Welsh Open 2023 sagen, das war ein Marco Fu, den wir gerne, gerne sehen. Wirklich, also das eleganteste Match des gestrigen Tages von beiden musste halt einer verlieren. Aber eigentlich, Christian, möchte ich viel mehr, dass du uns Hossein Wafai gegen Mark Williams zusammenfasst.
Ich habe da mit Absicht darauf gewartet, dieses Match jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, jetzt zwei haben wir noch, anderthalb vielleicht. Nein, wir müssen natürlich noch über die letzten beiden Matches sprechen. Das war zum einen Zhang Anda gegen Xiao Guodong und da gab es ein 5-2 für Zhang Anda. Durchaus vielleicht nicht keine Riesenüberraschung, aber Xiao Guodong ja einer der Spieler der Saison auch bisher. Und Hossein Wafai gewann ebenfalls mit 5-2 gegen Mark Williams, bei dem heute nicht so viel zusammenlief. Und das Kuriose in dem Match war, abgesehen davon, dass es deutlich besser war als das Match, was sie bei der WM gespielt haben, aber das war auch nicht so schwer. Das Kuriose war, den einzigen Frame, in dem Mark Williams dann mal vernünftig in ein Break kam, den hat er verloren.
Das stimmt. Und das war Frame 7 und dann war das Match auch schon vorbei. Hossein Wafai unter anderem mit der 127. Ja, und Mark Williams kam nicht rein.
Ja. Nee, das kann man wirklich nicht. Hossein Wafai mit souveräner und guter Leistung, mit einem Century auch dabei und wie gesagt auch Zhang Anda sehr souverän unterwegs gewesen heute gegen Xiao Guodong. Und das war's erstmal von uns zu den World Open. Morgen gibt es die Achtelfinals, wie gesagt, ab 7 Uhr die obere Draw-Hälfte, ab 12:30 Uhr die untere Draw-Hälfte. Und das werden wir dann auch bei Total Clemens natürlich zusammenfassen.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.